Ist die Demokratie schwerer als Dark Souls? Dark Souls kann super frustrierend sein, die Politik kann super frustrierend sein. Dark Souls kann mich aber auch total euphorisieren und irgendwie total glücklich machen, wenn ich irgendwie dann nach langer Zeit einen Boss geschafft habe. Und ich glaube, in dieser Situation sind wir genau gerade, dass wir ganz viel Frustration haben mit Blick auf die Politik, dass wir uns aber eher auf diese, auf diesen, ich bleibe in Polemik, auf diesen Kampf fokussieren müssen, dass wir den Boss schaffen, dass wir es schaffen, dass möglicherweise Parteien doch zusammenhalten und zusammen gegen Rechtsextremismus vorgehen, die Demokratie nicht wackeln lassen. Und dann können wir auch euphorisch darauf blicken. Aber das ist halt ein Investment, welches wir gerade gehen müssen. Deswegen dürfen wir nicht müde werden, uns und unsere Haltung irgendwie zu transportieren und diese auch sichtbar zu machen. Weil gerade ist der Moment, wo wir das deutlicher machen als je zuvor. Und nur so kann es halt gelingen, dass wir dann auch am Ende die Dark Souls 1-Credits sehen und irgendwie nicht das Spiel frustriert abbrechen.
Hallo liebe Leute bei Enliven, willkommen zu diesem fantastischen Talk. Wir Spielende lieben es, Spiele zu spielen, sei es nun GTA, Skyrim, Dark Souls, Sims, FIFA oder Call of Duty, aber da sollten wir ein Spiel nicht vergessen, das zwar grafisch mit allen genannten überhaupt nicht mithalten kann, aber viel, viel wichtiger als sie alle zusammen ist. Und von welchem Spiel spreche ich? Ich spreche natürlich von der Demokratie. Dem Gesellschaftssystem, in dem wir leben und das wir am 23. Februar bei der Deutschen Bundestagswahl mitgestalten können. Dazu gibt es aber auch von meiner Seite und von eurer Seite aus bestimmt einige Fragen. Denn wie funktioniert dieses Gesellschaftsspiel eigentlich und wie werden wir besser darin? Wie tätigen wir die richtigen Entscheidungen und wie verhindern wir, dass es abgeschaltet wird? Dazu spreche ich mit Michael Sacher, Bundestagsabgeordneten der Grünen, Schwerpunkt Gaming, Kultur und Europa, und Mick Prinz, Projektleiter von Good Game, Well Played Democracy, ein Projekt der Amadeo-Antonio-Stiftung, welches sich mit Rassismus und Antisemitismus in Online-Games auseinandersetzt. Danke, dass ihr hier seid.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo, hallo.
Würde ich auch sagen. Danke, hallo.
Sehr, sehr cool, dass ihr da seid. Wir gehen basic rein, denn brauchen gar nicht großartig über irgendwelche Wahlprogramme oder Parteien zu sprechen, sondern einfach nur basic. Wir sprechen mal über dieses Gesellschaftsspiel Demokratie. Und dazu habe ich eine. Wir steigen einfach smart rein und ich frage euch, warum ist dieses Spiel so schwer?
Ich mach mal ein Zitat. Das ist ja immer toll, wenn man Zitate parat hat, von Karl Valentin, berühmten bayerischen Comedian. Der, weiß ich gar nicht, 30er Jahre, 20er Jahre, der hat diesen schönen Spruch zur Kunst gesagt. Kunst ist schön, macht aber auch viel Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch übertragbar auf Demokratie. Das ist eben kein Zuschauersport, sondern muss man mitmachen. Und dann ist das einfach dadurch sehr schwierig, weil es natürlich auch, wenn wir beide alleine Demokratie machen würden, wäre das noch einfacher. Aber wenn man 80 Millionen in Deutschland, mehrere Milliarden auf der ganzen Welt hat, wird es natürlich immer komplexer und nicht so simpel zu machen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige dabei einfach.
Und ich würde mal anschließen und ich würde sagen, Demokratie ist, glaube ich, gar nicht so schwer, wie wir mal denken. Ich glaube, wir machen Demokratie uns immer so ein bisschen komplizierter, weil viele Leute bei Demokratie oder bei Politik halt direkt irgendwie ans Parteiensystem denken, dass sie häufig überfordert, was, also ob das jetzt begründet ist oder nicht, sei mal dahingestellt, weil man kann das Parteiensystem in Deutschland, finde ich, mittlerweile auch mit wenigen Klicks ganz gut umfassen. Aber ich glaube, für viele Menschen ist gar nicht, oder vielen Menschen ist gar nicht so richtig klar, was Politik oder auch was Demokratie alles umfasst, also dass auch einfach gesellschaftliche Werte, das Aushandeln von Pluralität, wie Diskussionen im Alltag, dass das ja auch schon Formen von Demokratie sind. Das heißt, ich glaube, Demokratie als solches ist gar nicht so schwer. Wir haben nur manchmal so ein bisschen verlernt, darauf zu achten, was ist denn überhaupt eigentlich alles Demokratie, was ist politisch und wie können wir das irgendwie auch ausleben. Aber gerade so die letzten Tage, also wir haben jetzt heute den 3.2., ich hoffe, das ist okay, dass ich das so offen
Na klar.
formuliere. Gerade die letzten Tage haben mir zumindest auch nochmal gezeigt, dass Demokratie für viele Menschen glücklicherweise gar nicht so schwer ist. Also wenn ich mir die Demonstration in Hamburg angucke, gestern in Berlin, wo 180.000 Leute auf der Straße waren, da merkt man, viele Leute verstehen halt auch, wie wichtig Demokratie ist und merken auch, ach, so schwer ist das eigentlich gar nicht, wenn man sozusagen an den richtigen Stellen und an den richtigen Hebeln mitschaltet.
Danke, danke, danke dafür. Gut, haben wir es kurz zusammengefasst. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Dann ist aber die Frage, wenn wir uns jetzt die letzten Jahre angucken und es wirklich immer schwieriger, herausfordernder wird, wie werden wir denn besser darin? Mick erstmal.
Wie werden wir besser drin? Das ist eine super gute Frage. Also ich finde, wir sollten Demokratie oder Politik halt eben nicht nur als WählerInnen, als einen Prozess verstehen, wo wir alle 4 Jahre unsere Stimme abgeben, sondern wir sollten das versuchen, möglichst umfassend zu sehen, dass es ganz viele Initiativen gibt, dass es ganz viele Parteien gibt, in denen wir uns einbringen können, dass es auch losgelöst davon irgendwie Möglichkeiten gibt, auf Social Media bin zu diskutieren. Also ich arbeite ja viel im Bereich Gaming und Politik und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, mit wenigen Schritten sich politisch einzubringen. Also es gibt beispielsweise politische Demonstrationen in Elder Scrolls Online. Das war damals, als zum Beispiel die Invasion der Ukraine angefangen hat. Es sind super viele Menschen auf die digitale Straße gegangen und haben da mitdemonstriert. Oder wir sehen das auch tagtäglich auf Twitch, dass es da unfassbar viele diverse politische StreamerInnen gibt, die da auch über politische Sachverhalte mit ihren Communities diskutieren. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Und ich finde es doch total wichtig, dass man in einer Demokratie möglichst viele dieser Schauplätze besucht und versucht wahrzunehmen. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, Leute nicht dazu zu verpflichten, das zu tun. Also, das ist ja zum Beispiel auch so eine Debatte, die wir bei Demonstrationen häufig sehen. Sollte ich auf diese Demonstration gehen? Idealerweise schon. Muss ich das machen, wenn ich mich tagtäglich sonst auch viel mit Politik beschäftige? Es wäre cool, aber man sollte sozusagen niemanden dazu zwingen. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, analog, aber auch digital, sich für politische Themen einzubringen. Und ich glaube, wichtig ist halt, diese verschiedenen Möglichkeiten immer mal wieder wahrzunehmen. Gleichzeitig aber eben auch, und das wollte ich gerade damit mit diesem Demonstrationspunkt sagen, auf die eigene mentale Gesundheit zu achten. Weil ich kenne zum Beispiel auch ganz viele Menschen, die gestern bei der Demonstration in Berlin gesagt haben, hey, ich schaffe es nicht, weil ich mich tagtäglich so viel mit diesen Themen auch beruflich beschäftige, dass ich an diesem Sonntag auf meine mentale Gesundheit achten muss. Und ich finde auch diesen Punkt ganz legitim. Das heißt, die Probleme wahrnehmen, aber gleichzeitig auch auf sich selbst in diesen super chaotischen Zeiten zu achten, ist, glaube ich, extrem wichtig.
Danke dir, Michael, dazu.
Ja, ich denke auch, ich bin jetzt Parteipolitiker und man muss wirklich auch davon wegkommen, dass Demokratie nur was mit Parteien oder der großen Politik und sei es im Stadtrat vor Ort oder halt im Bundestag in Berlin, Demokratie findet halt überall statt. Und das, als Mikra so sprach, das ist Demokratie, das Sprechen miteinander. Und das ist ja auch das Wichtige. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ebenen. Da bist du natürlich im Beruf irgendwo, Vereine. Ob nun analog oder digital, das ist auch eine Veränderung in unserer Gesellschaft, ne? Dass es halt diese digitalen Räume gibt, die leider, auch wenn sie soziale Netzwerke heißen, teilweise das Soziale doch arg vermissen lassen, aber dass man eben das Gespräch und nicht einfach eine blöde Kuh, was bist du für ein Idiot, sich an den Kopf wirft, das ist dann das Gegenteil von Demokratie und weil das das Gespräch abbindet, ne? Und auch wenn jemand, man muss halt in der Demokratie auch bereit sein, andere Meinungen zu akzeptieren, sofern sie nicht übergriffig werden. Also wenn irgendeine Meinung sagt, dich schließe ich aus welchem Grund auch immer, wenn das sehr monokausal wird, dann ist es natürlich immer das Fatale in einer Demokratie. Und deswegen gibt es ganz viele Orte, Plattformen, wo Demokratie stattfinden kann. Und das ist in erster Linie das Gespräch. Und da muss man auch realisieren, dass man, ob man nun denkt oder nicht, sobald man ins Gespräch kommt mit Menschen, wo auch immer, schon politisch auch handelt.
Ich würde sogar noch mal einen Schritt davor setzen. Ich finde sogar, man handelt auch schon politisch, wenn man sich sozusagen nur mit so einer vertikalen Politikvermittlung beschäftigt. Also wenn man beispielsweise auch einfach auf Social Media sich die wirklich sehr vielen guten Sharepics von großen Initiativen und Vereinen anguckt, die ja auch zu politischen Themen formuliert werden. Also gucken wir uns irgendwie Campact an, gucken wir uns Funk an, gucken wir uns meinen Arbeitgeber, die Amadeo-Antonio-Stiftung an, um kurz ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Da gibt es auch ganz viele Formen von Politikvermittlung und ich finde es total wichtig, irgendwie ein Auge dafür zu haben, was es alles gibt. Also ich finde auch diese vertikale Politikvermittlung kann schon funktionieren. Umso toller wird es aber, wenn, wie Michael gerade auch gesagt hat, das horizontal funktioniert, wenn wir uns eben austauschen, wenn wir debattieren. Und da gibt es halt glücklicherweise aktuell unfassbar viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Also auch abseits von Parteien und Vereinen, die jetzt offensichtlich mit Politik sich beschäftigen, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, beispielsweise wieder bei Twitch-Streamern mitzumachen. Also es gab jetzt in den letzten Wochen ja so einige große Fälle, wo auch auf Twitch wie Politik stattgefunden hat. Also ich erinnere jetzt einfach mal an das Interview mit Robert Habeck und Hand of Blood, das jetzt im Januar stattfand, das über 3 Stunden ging und wo Robert Habeck und Hanno ganz viel über Politik gesprochen haben, aber auch irgendwie Ostfriesenwitze gemacht haben oder irgendwie über andere Themen gesprochen haben. Gleichzeitig gibt es aber auch Straßenumfragen mit Fact-Checking, wo dann irgendwie WählerInnen nach ihren Wahlpräferenzen gefragt werden und diese Wahlumfragen eingeordnet werden. Das hat beispielsweise die Streamerin Freiraumreh letztes gemacht. Oder was gibt es noch? Es gibt ganz viele Gaming-Foren, wo über Politik diskutiert wird und wo auch genau das gewünscht ist. Auf der anderen Seite gibt es aber leider auch Gaming-Foren, wo genau das irgendwie nicht erwünscht ist. Also es gibt leider auch immer noch irgendwie Gaming-Orte, die Politik so ein Stück weit exkludieren und das finde ich sehr schade. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn es große Politikmagazine wie beispielsweise die GameStar gibt, die sagt, ey, wir wünschen uns auch politische Debatten und wir wollen aber auch hier ein Stück weit auch den Finger drauflegen, wenn es gerade um Menschenfeindlichkeit geht und hier auch moderieren. Also das ist mir in einer Demokratie auch super wichtig, dass man nicht Demokratie als etwas versteht, wo alle Meinungen einfach debattiert werden können, sondern wo es sozusagen auch diese Wehrhaftigkeit gibt. Nicht nur mit Blick auf die Verbote, sondern mit Blick auf, hey, Menschenfeindlichkeit und Demokratiefeindlichkeit sollte hier nicht zur Debatte stehen. Und da gibt es auch eine ganz klare Haltung von uns Demokratinnen.
Sehr, sehr, sehr viele gute Punkte. Wenn wir uns jetzt mal auf das Eigentliche, was am 23. Februar relevant wird, nämlich das richtige, dass das Kreuz die richtige Stelle für sich richtige Stelle zu machen, das ist an sich die physische Tat, dieses Kreuz zu machen, ist jetzt nicht unbedingt schwierig, aber wo es dann hinkommt, das ist eine unglaublich wichtige Entscheidung, die auch jeder für sich zu Recht und wohlüberlegt treffen sollte. Und dann stelle ich euch die Frage, wie wählen wir eigentlich richtig? Worauf sollte unsere Entscheidung basieren? Wie sollten wir uns richtig informieren? Und ich bringe da gerne mal zwei Beispiele mit ein, die einem das so ein bisschen vereinfachen, weil ich finde, auch Politik ist ein unglaublich komplexes Spiel mit unglaublich vielen Faktoren. Und um das ein bisschen zu vereinfachen, gibt es ja den Wahl-o-mat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt jetzt seit kurzem auch den Real-o-mat von der Institution Open Knowledge Foundation. Wahl-o-mat beschäftigt sich eher dazu, zu welchem Parteiprogramm passe ich am besten, und der Real-o-mat guckt sich eben Realpolitik eben an. Wie haben Parteien sich zu bestimmten Themen halt geäußert? In diesem Real-o-mat, diese beiden Dinge sind auch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch 20 Thesen angucken, sollt dazu euch positionieren, und dieses Programm spuckt euch dann an eben aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr zu welcher Partei gehört. Dann nochmal die Frage, wie wählen wir richtig und wie informieren wir uns richtig? Und kennt ihr diese beiden Programme?
Michael, soll ich einfach mal anfangen oder magst du?
Mach mal, ne, fang ruhig an.
Also ich kenne die beiden Programme. Ich habe den Real-o-mat mir bisher erst nur ganz kurz angeguckt, weil er, glaube ich, auch erst vor einigen Tagen jetzt released ist. Aber fand die Idee irgendwie ganz cool, dass man sozusagen nicht nur die Parteiprogramme analysiert, sondern wirklich das Abstimmungsverhalten im Bundestag irgendwie so ein bisschen eher als Grundlage nimmt und da eben dann eben sich anguckt, wie wurde da mit Blick auf meine Interessen gestimmt und welche Partei passt da irgendwie sehr gut zu mir. Ich finde, das sind gute Möglichkeiten, um so ein erstes Verständnis für Politik zu bekommen. Gleichzeitig finde ich aber auch total relevant, wie sich Parteien gerade im Wahlkampf positionieren mit Blick auf beispielsweise einfache Sprache. Also es gibt ja ganz viele Wahlprogramme in einfacher Sprache. Einige Parteien ignorieren das aber. Das finde ich sehr schade, gerade mit Blick auf Inklusion. Das heißt, ich finde es super gut, wenn man diese Programme Wahl-o-mat und Real-o-mat als erste Anlaufstelle nutzt. Aber dann finde ich, muss ein tieferer Blick auf die Parteien erfolgen. Es muss auch wirklich geschaut werden, wie positionieren sich große Galionsfiguren der politischen Parteien auch gerade in den Medien. Also ich möchte jetzt kein Bashing einzelner Parteien vornehmen, zumindest nicht ganz so explizit an dieser Stelle gerade noch. Aber gerade auch in den letzten Tagen haben wir ja auch gesehen, dass einige Parteien sehr stark die Brandmauer, die in den letzten Jahren, Monaten hochgefahren wurde, nicht nur haben bröckeln lassen, sondern komplett haben einreißen lassen. Und ich finde, auch sowas muss mit berücksichtigt werden, dass man sich für demokratische Werte einsetzt. Und damit möchte ich zum Beispiel jetzt nicht sagen, dass die CDU keine demokratische Partei ist, aber ich möchte sagen, dass da gerade auch Entscheidungen getroffen werden, die man zumindest auch hinterfragen sollte und wo man überlegen sollte, entspricht das meinem politischen Verständnis? Das heißt, sowohl diese Programme Wahl-o-mat und Real-o-mat müssen berücksichtigt werden, Parteiprogramme, aber auch die realen Entwicklungen, die wir gerade tagtäglich sehen, auch gerade in diesen nächsten Wochen vor der Bundestagswahl, wird es garantiert noch die ein oder anderen Situationen geben, wo sich PolitikerInnen an solchen Entscheidungen messen lassen müssen. Und auch die würde ich persönlich, ganz persönlich gesprochen, in meine Wahlentscheidung mit einfließen lassen.
Michael?
Ja, also zu den beiden Plattformen, die du gesagt hast, also Wahl-o-mat kenne ich natürlich auch besser als den Real-o-mat. Ich habe da ein gespaltenes Verhältnis. Wie Mick schon gesagt hat, es ist sicherlich nicht falsch, um so eine erste Groborientierung zu bekommen. Da ich neulich aber selbst so eine Umfrage beantworten musste und immer nur eine Frage bekam und ich hatte ja, nein, neutral. Und ich weiß nicht mehr, drei oder fünf Fragen habe ich im Grunde falsch beantworten müssen, weil meine nicht so einfache Antwort ich dort nicht eingeben konnte. Und das ist wieder das Problem, was ich am Anfang auch gesagt habe. Es hat eine gewisse Komplexität. Gesellschaft hat eine gewisse Komplexität, die ich nicht immer auf ein Ja, Nein vielleicht sozusagen runterbrechen kann. Das finde ich schwierig. Für eine erste Orientierung sicherlich gut. Und ich denke, jeder muss für sich oder muss nicht, kann für sich und jede einfach auch schauen, was sind für mich die wesentlichen Sachen. Also für mich persönlich jetzt unabhängig von der Partei, aber wenn ich so sage, was ist für mich so das Essential, ist es wirklich eine Klimapolitik. zum Beispiel. Das sehe ich als die große Bedrohung, die Entwicklung des Klimas. Und wie gehen Parteien damit um? Und das kann natürlich jeder, jede, ob ich soziale Themen eher in den Vordergrund stelle oder zum Beispiel, wo ja auch was, wie ich, ein wichtiges, großes Thema ist, wie gehen wir mit der Bedrohung in der Ukraine um, mit dem Krieg, den Russland dort macht. Und dann schauen, wie verhält sich die Partei? Und das ist ja wirklich auch, natürlich kann ich das ganze Wahlprogramm durchlesen. Das ist für mich immer so ein bisschen Lyrik auch, wo man natürlich, das kenne ich aus meiner eigenen Partei, alles reinschreibt, wenn die Welt so wäre, wie ich sie mir vorstellen würde und so weiter und so fort. Da steht ziemlich viel, was aber dann sehr schwer wirklich in Fakten umzusetzen ist. Und dann auch, glaube ich, ist dieser Ansatz gut zu schauen, ja, was haben die denn wirklich gemacht? Oder was hat zum Beispiel ein Parteivorsitzender, ein führender Politiker, Politikerin in den letzten Tagen gesagt dazu? Und wo ist da die Richtung? Und das ist dann, glaube ich, einfach, da muss man gar nicht so tief schürfen. Wenn man natürlich spezielle Themen hat, kann man das auch machen. Man kann dann auch wirklich die Wahlprogramme zu den einzelnen Themen lesen. Oder halt auch, ich meine, da ist online so viel sehr schnell greifbar. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, was man dann findet. Aber das ist, glaube ich, auch, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, leicht zu erkennen, ob das eine faktenbasierte Information ist oder irgendein Gewurstel. Und dann einfach schaut, was sagen die Parteien konkret dazu und was macht sie. Das, denke ich, ist dann. Und wenn man dann noch ein bisschen in die Kommunikation tritt, und nicht einfach nur denkt, oh, ich habe diesen einen Satz dort irgendwo gelesen und das ist es, was diese Partei macht, sondern vielleicht mal mit anderen Leuten spricht und die sagen, nee, es gibt auch noch andere Aspekte. Da kann man sich, glaube ich, dann doch relativ leicht und auch relativ schnell einen Überblick verschaffen. Und ich sage auch immer, es gibt nur eine Partei, die meine Interessen wirklich voll und ganz vertritt. Das ist die Michael-Sacher-Partei. Sobald sie noch ein zweites Mitglied bekommt, wird das schon wieder heikel. Das heißt, es wird nie eine Partei geben, die alles 100% so macht. Das kann ich als Parteimitglied sagen, wo es halt auch Sachen gibt, die ich denke, genau so will ich das haben, und andere Sachen gibt, wo ich denke, ja, ich würde es ja, wenn ich könnte, vielleicht ein bisschen anders machen. Und das ist aber eben auch der kommunikative Prozess einer Demokratie, sich da auseinanderzusetzen.
Wir hatten jetzt darüber gesprochen, ne, weil es ist sehr schwierig, Politik zu erfassen. Da müssen wir uns eben der Medien bedienen. Deswegen würde ich gerne hier noch ergänzend die Frage stellen, welche Verantwortung, welche Rolle spielen Medien bei Demokratie, wenn ihr das in den letzten Wochen beobachtet?
Ich glaube, eine gigantische. Also ich glaube, das hat natürlich in den letzten Jahren noch mal enorm zugelegt. Aber wenn wir uns jetzt den US-Wahlkampf angucken, wenn wir uns Elon Musk angucken, wenn wir sehen, wie große Plattformen wie X, aber auch wie Instagram und Co., wie TikTok mittlerweile WählerInnen mit beeinflussen, ist es eine riesige, riesige Rolle, die wir sozialen Medien zusprechen müssen und natürlich auch anderen journalistischen Medien. Als Beispiel, das kann man ganz gut an der Make America Great Again-Bewegung in den USA deutlich machen, die bei der letzten US-Wahl A noch nicht so groß war und B, weil ganz viele Influencerinnen dieser MAGA-Bewegung noch nicht auf Trumps Seite. Und gerade in diesem letzten Wahlkampf 2024 haben wir dann gesehen, dass sehr viele ehemalige demokratische große InfluencerInnen auf einmal Trump-InfluencerInnen wurden. Und die haben in einigen Staaten extrem dazu beigetragen, dass auch marginalisierte Positionen, die eigentlich sich normalerweise gegen die Politik von Donald Trump stellen müssten, auf einmal irgendwie ganz angetan waren von der Trump-Politik, weil wir gesehen haben, dass diese Influencerinnen Leute natürlich, wie der Name auch schon sagt, mit beeinflussen. Das heißt, soziale Medien, große Influencerinnen haben eine total tragende Rolle. Und in Deutschland merken wir, dass es auch immer mehr passiert. Ich habe jetzt eben schon zum Beispiel von diesem Henno und Habeck-Interview gesprochen. Da passiert immer mehr. Und ich bin auch total neugierig, was noch in den nächsten Wochen passieren wird und vor allem auch, was in den nächsten Jahren passieren wird. Aber ich glaube, dass so die Rolle von Content-Schaffenden, von sozialen Medien noch enorm wachsen wird. Und ich hoffe, dass wir da eben nicht in eine Situation kommen, wo InfluencerInnen eine zu große tragende Rolle haben. Und gleichzeitig bin ich total froh darüber, wenn InfluencerInnen sich auch mit Politik beschäftigen und auch eine politische Haltung transportieren. Ich finde aber wichtig, dass es eben eine Haltung ist, die ganz klar für demokratische Werte zu sehen ist und gegen Menschenfeindlichkeit. Und da habe ich halt eher Angst, dass rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien diese Rolle von sozialen Medien noch weiter ausschöpfen werden. Das haben wir ja in den letzten Monaten schon gesehen mit Desinformation, mit Deepfakes, mit KI, dass da auch ganz viel von rechtsextremen Parteien auch in Deutschland versucht wurde. Und ich hoffe, dass da soziale Plattformen nicht weiter sich in diese Spirale bewegen, die wir gerade schon bei Mark Zuckerberg feststellen können, dass Moderation immer weiter runtergeschaufelt wird, sondern oder dass Fact-Checks irgendwie runtergeschraubt werden, sondern ich hoffe, dass wir uns da wieder in eine Richtung bewegen, wie wir sie vor einigen Jahren eigentlich schon mal hatten, dass soziale Medien auch ein Ort sind, wo wir uns informieren können, ohne, also natürlich immer, dass Information auch hinterfragt wird, aber ohne sozusagen uns auch auf so Fact-Checks irgendwie, dass wir die nicht nur auch noch in Frage stellen müssen. Das sehen wir ja bei Twitter ganz stark oder bei X mittlerweile, dass da ja häufig und dann dieses kleine Kästchen eingeblendet wird, was eben Faktencheck darstellen soll, aber selbst diese Faktenchecks sind mittlerweile halt häufig sehr falsch, weil sie dann auch aus der Community kommen. Und da wünsche ich mir, dass soziale Plattformen halt ein professionelles Fact-Checking wieder stärker forcieren und dieses nicht weiter abbauen, wie wir es jetzt leider in den letzten Monaten feststellen mussten.
Ja, Michael dazu?
Ja, also völlig d'accord. Das ist also Medien in der breitesten Schiene sind extrem wichtig. Das fängt an bei den Alten. Datum ist ja vorhin schon gefallen. Gestern Abend hatte Alice Weidel eine Stunde lang Gelegenheit, ihre Narrative in einer der bekanntesten Talkrunden bei im Joska zu unterbreiten. Für mich ist das also wirklich ein Zeichen dieses klassischen Journalismus der maßlosen Selbstüberschätzung. Wir nehmen die auseinander, wir haben Faktencheck und was weiß ich, und dann guckt man sich das aber an und stellt fest, ihr habt da gar nichts entzaubert. Ne? Alice Weidel hatte einfach die Gelegenheit, sich darzustellen, und dann ist ja auch mal die Frage, also mich konnte sie in keinster Weise überzeugen, aber in die Bubble rein ist das so massiv wirksam, und das ist auch was im Bundestag passiert ist, noch über die Abstimmungssituation hinaus einfach, dass diese Narrative, diese Erzählungen anerkannt werden. Das finde ich das Fatale daran. Und da sind Medien extrem beteiligt, und gerade wenn man dann in den digitalen Raum geht, was in Deutschland immer noch unterschätzt wird, glaube ich, ist einfach diese massive Einflussnahme von Russland oder darüber hinaus auch China. Also es ist ja nicht so, dass die AfD eine super, was weiß ich, Social Media Kampagne da fährt, sondern dass da richtig Futter mit richtig viel Geld reinkommt. Und das, was gerade schon gefallen ist, Desinformation und so weiter und so fort, das braucht ja auch eine Grundlage, und das wird stark von antiliberalen Staaten, also Russland vorneweg, gestützt, weil sie nur ein Ziel haben, Demokratien zu destabilisieren. Und das kann man natürlich leichter machen. Also ich sage mal, eine Party crashen ist einfacher, als eine gute Party aufzusetzen. Da muss man sich überlegen, was will man machen? Lade ich mich zu irgendeiner Party ein, gebe mir eine Viertelstunde, und danach hat keiner mehr Bock, da irgendwie noch rumzuhängen. Das kriegt man schneller kaputt, als man sehen kann. Und das machen halt gerade Länder wie Russland, China, die es sich nicht leisten können, durch ihre autoritären Strukturen, dass es irgendwo eine gute, funktionierende, liberale Gesellschaft gibt, wo dann sich dann doch auch die eigenen Leute fragen, warum haben wir das eigentlich nicht? Das darf man einfach nicht verkennen. Und eine ganz kleine, fast Anekdote, was mir jetzt gegangen ist. Ihr kennt vielleicht diese Benin-Bronzen, diese Kunstgegenstände, die restituiert, also die in Deutschland sind, aber jetzt sozusagen nach Nigeria teilweise zurückgegeben worden sind, wo gerade so ein rechtes Narrativ ist, oh, das kostet Geld und wir verschenken das einfach und die können da nicht mit umgehen, die machen das kaputt und es ist dann gar nicht mehr ausgestellt. Und ich sage jetzt mal, wir oder die vernünftigen Teile in der Politik sagen, ja, das ist aber einfach nicht unser Besitz, das gehört dorthin und wir restituieren das eigentlich an die Besitzer. Und dann gab es jetzt eine Auseinandersetzung im Kulturausschuss, und dann bin ich wirklich auf die Wikipedia-Seite zu den Benin-Bronzen gegangen, und da war ein total tendenziöser Text bei Wikipedia, der genau in die Richtung ging. Ja, man weiß gar nicht, wo das gelandet ist. Das basierte so ein bisschen auf einem FAZ-Artikel, also das war nicht so völlig absurd, aber es war eine ganz eindeutige Stellung beziehend. Und ich gucke jetzt nicht täglich auf den Wikipedia-Artikel von den Benin-Bronzen. Und wäre das dort nicht aufgetaucht, wäre ich da nie drauf gekommen, und fand es erschreckend, wie auf ganz unterschiedlichen Ebenen Leute dort Desinformation betreiben. Und ich meine, wenn ich einen Wikipedia-Artikel aufrufe, gehe ich immer noch davon aus, das hat so ein bisschen Hand und Fuß und hat auch ist kontrolliert worden. Und das, finde ich, ist natürlich ein ganz großes Problem, wenn das so weit reinreicht. Und wie gesagt, man darf einfach nicht unterschätzen, dass es nicht alles nur durch Zufall passiert und einzelne Leute da sind, sondern dass da richtig massive politische Interessen hinterstehen.
Ich würde gleichzeitig aber gerade auch noch mal einen positiven Aspekt anbringen, weil ich finde, wir sprechen gerade schon so sehr negativ, also ich auch über soziale Medien, und deswegen möchte ich gleichzeitig auch noch mal den Punkt anbringen, dass es hier natürlich auch extrem viele Stimmen gibt, die wir sonst gar nicht hören würden. Also gerade auch marginalisierte Positionen würden mir häufig gar nicht so bewusst zugespielt, wenn ich nicht entsprechenden Accounts folgen würde, wenn ich nicht wie hören würde, wie marginalisierte Positionen beispielsweise über aktuelle Entwicklungen denken und was von Diskriminierung betroffene Personen da wichtig ist. Das heißt, da finde ich soziale Medien auch extrem wichtig, um Sprachrohr zu sein für Personen, die wir sonst im Alltag halt häufig nicht so hören. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele größere Kanäle, die auch politische Bildungsarbeit auf Social Media machen oder beispielsweise wieder auf Twitch oder YouTube machen. Da fällt mir ein Kanal ein, von einem Streamer, der heißt Stay. Vielleicht kennt ihr den auch. Der hat einen Kanal, einen Zweitkanal, der heißt Meinungsmache, wo jetzt im Zuge der Bundestagswahl auch ganz viele PolitikerInnen nochmal eingeladen werden, verschiedenster Parteien. Und das finde ich zum Beispiel super gut, also verschiedenster demokratischer Parteien. Und da finde ich super gut, dass diesen verschiedenen Stimmen und verschiedenen Parteiprogrammen dann auch nochmal auf so einer Bühne eine Reichweite geboten wird und Communities hier auch mit entscheiden können, was gefragt wird. Also das finde ich auch extrem spannend, dass dann hier nicht nur dieses, hey, wir haben ein Gespräch zwischen zwei Personen, sondern wir haben eine ganze Community, die im Vorfeld Fragen einschicken kann, die mit entscheiden kann, wie diese Diskussion läuft. Und da finde ich soziale Medien wieder absolut wundervoll, dass hier diese Form von politischer Partizipation passiert, die wir so in den letzten Jahren halt auch noch nicht beobachten konnten.
Also ich da, wie du zu Recht sagst, man muss nicht mal alles nur negativ sehen. Also wo ich in der letzten Zeit, in den letzten Wochen arg von profitiere, skurrilerweise auf X, weil ich dort ganz viele Leute aus Georgien folge und einfach mitbekomme, dass die seit jetzt über 2 Monate jeden Abend immer noch ihre Demonstrationen haben. Das ist etwas, was in den normalen Medien überhaupt nicht repräsentiert ist. Und wenn ich das dort nicht folgen könnte, bekäme ich das nicht mit. Und das sind jetzt, man muss natürlich mal gucken, das sind alles JournalistInnen, denen ich da folge. Das ist schon eine fundierte Berichterstattung. Aber allein einfach auch diese Infos, dass das, wie gesagt, seit 2 Monaten sind die jeden Abend am Demonstrieren. Ich meine, das ist schon eine körperliche Leistung, anwesend zu sein. Oder was zum Beispiel jetzt in Serbien passiert, wo auch die Studierenden angefangen haben mit großen Demonstrationen, was in den, sag ich mal, in der Tagesschau, in den eigentlichen Fernseh- oder Nachrichten nicht so eine Hauptrolle spielt. Und da sind natürlich soziale Medien, was ja auch damals beim arabischen Frühling, ohne die hätte das gar nicht stattfinden können, wo Menschen sich vernetzen können und jenseits der großen Medien auch Informationen austauschen können. Also das ist, soziale Medien sind eigentlich eine geniale Sache, sollten nur nicht in die falschen Hände geraten. Das ist das Problem dabei.
Sollte nur nicht ein verrückter Milliardär Desinformation und
Ich
Verschwörungsnarrative
wollte das
mit diesen
etwas
Plattformen pushen.
diplomatischer ausdrücken, aber du hast recht, ja.
Danke, vielen Dank dazu. Wie beobachtet ihr gerade, wie geht's der Demokratie? Das würde mich interessieren bei dir, Michael, im Wahlkampf. Das würde mich bei dir, Mick, interessieren, was du in den Medien, was ihr im Netz beobachtet. Damit kannst du gern anfangen, Mick.
Ja, also ich habe mir in den letzten Wochen schon, nicht nur in den letzten Wochen, sondern auch darüber hinaus extrem Sorgen gemacht, weil wir schon merken, dass liberale Demokratien weltweit gerade einfach sehr stark geschwächt werden. Und mir macht totale Sorgen das, was ich eben schon angesprochen habe, dass soziale Netzwerken oder soziale Netzwerke diese Entwicklung so stark zurückschrauben mit Blick auf progressive Entwicklung der letzten Jahre. Also wir haben gesehen, dass, und das war ein langer Kampf, dass soziale Netzwerke dafür gesorgt haben, dass Diversität und progressive Werte stärker in den Vordergrund rücken. Und all diese Entwicklungen werden in wenigen Schritten jetzt zurückgenommen nach und nach, weil große Milliardäre entschieden haben, nein, wir wollen dem Präsidenten der USA und seinen extrem reaktionären bis rechtsextremen Positionen irgendwie gefallen. Und das finde ich extrem problematisch, dass wir sehen, dass es an so wenigen Menschen hängt, die Demokratie zu beeinflussen. Und da merke ich auch, dass wir gerade an einem extrem gefährlichen Punkt sind, nämlich dass die Stimmung kippt von einem Verständnis, von einer Notwendigkeit für liberale Demokratie zu einer Lethargie oder auch einem, ja, mal gucken, was passiert und wir müssen uns auch wieder mehr abschotten. Also, dass Migrationspolitik auch gerade so stark instrumentalisiert wird von vor allem rechtsextremen Parteien, ist zwar nichts Neues, aber in dieser Intensität und in dieser Anschlussfähigkeit in eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft ist halt schon so in den letzten Jahren nicht in der Intensität zu beobachten gewesen. Das heißt, ich mache mir gerade schon sehr große Sorgen, dass rechtsextreme Positionen wieder salonfähiger werden und dass rechtsextreme Positionen wieder anschlussfähiger werden und so auch nach und nach stärker im Bundestag wieder vertreten werden, weil rechtsextreme Parteien leider gerade auch stärker gewählt werden als noch vor 3, 3,5 Jahren und auch große etablierte Parteien offener werden für diese rechtsextremen Positionen, wie wir an aktuellen Gesetzesentwürfen auch sehen. Das heißt, ich mache mir schon sehr, sehr große Sorgen und gleichzeitig kommt dann auch so eine Hoffnung auf, wenn ich dann sehe, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, dass so viele Menschen am Wochenende sich die Stunden um die Ohren hauen und in der Kälte in Berlin auf den Reichstagswiesen stehen und für Diversität einstehen und gleichzeitig aber auch zum Beispiel eine CDU zwar kritisieren, aber irgendwie nicht delegitimieren. Das fand ich zum Beispiel extrem wichtig bei diesen Demonstrationen, dass man eben nicht gesagt hat, die CDU ist jetzt eine antidemokratische Partei, sondern dass man gesagt hat, dieses Gesetz und diese CDU, wie sie sich gerade entwickelt, ist eine problematische Richtung, aber es braucht eine konservative Stimme auch im Deutschen Bundestag. Das war etwas, was Michel Friedmann gestern noch in seiner Rede gesagt hat. Und sowas finde ich sehr spannende Ansätze und ich finde sehr wichtig, dass man dann zum Beispiel auch eine AfD und eine CDU nicht gleichsetzt. Aber ich finde wichtig, dass man die CDU für diese Anbiederung an die AfD zum Beispiel kritisiert. Aber ich hole gerade sehr weit aus. Was
Ja,
ich
das ist
einfach
okay.
sagen, was ich einfach sagen möchte, ist, ich mache mir Sorgen, aber ich entwickle auch immer wieder eine Hoffnung, wenn ich halt sehe, was da passiert. Ich entwickle eine Hoffnung, wenn ich sehe, wie viele Menschen auch in Gaming-Communities sich für diverse Werte mittlerweile einsetzen. Wenn ich auch sehe, wie viele Spiele mittlerweile eine klare Haltung transportieren, längst natürlich nicht alle, aber es gibt mittlerweile auch sehr viele Spiele, die irgendwie da auf Diversität achten. Das macht mir zum Beispiel auch immer sehr viel Hoffnung. Und wenn nicht einfach nur akzeptiert wird, dass es gerade irgendwie so ein Trend in eine rechte Richtung gibt, sondern dass da auch ganz klar dem begegnet und etwas entgegnet wird, das macht mir dann wieder Hoffnung. Ja.
Michael?
Ja, im Prinzip würde ich es genauso sehen, dass es schon auch eine sehr, sehr gefährliche Situation ist, die kippen kann. Und ich denke, ein bisschen hängt es auch damit zusammen, dass wir in einer gewissen Art und Weise sehr gute Zeiten hatten, sehr viele Gruppen, ob Minderheiten oder divers, was weiß ich, viele Möglichkeiten hatten und man jetzt teilweise realisiert, dass das nicht ja ewig gegeben ist, sondern dass das auch erkämpft wurde, erstritten wurde, dass sich dafür Leute eingesetzt haben, dass es diese Freiheiten gibt, dass es eine offene, vielfältige Gesellschaft gibt und die jetzt nicht, wenn sie einmal da ist, auch für alle Zeiten unangefochten da bleibt. Und zwei Sachen noch vielleicht, also einerseits auch da wieder so den internationalen Blick, weil wir gehen jetzt hier von Deutschland, von der Bundestagswahl auch aus, aber es ist ja leider, Amerika hatten wir schon, aber auch in Europa ist es ja nicht eine singuläre Stelle. Wenn man nach Italien guckt, wo bekennende Faschisten an der Regierung sind, Vucic in Serbien, der jetzt noch nicht Teil der EU ist, aber eigentlich werden will, aber ein russisch unterstützter und unterstützender Autokrat ist und aber auch andere Länder und die ganzen rechten Parteien, sei es Niederlande. Ich kenne Niederlande als Kind, war ich mit meinen Eltern immer Urlaub und meine Erinnerung war auch alles liberal, alles offen und was weiß ich nicht alles. Und plötzlich wählen die da auch Faschisten und das ist, und sehr, oder sagen wir es mal Nationalisten, ne? Und diese ganze Abschottung der Länder und als einziges bisher Gegenbeispiel und das aber auch gut darstellt, ist Polen, die halt mit der PiS-Regierung sehr autokratisch aufgestellt waren, sehr autokratische Strukturen, gerade so in der Justiz, wo es ja sehr gefährlich dann ist, wenn die Gerichte nicht mehr unabhängig sind. Und jetzt sieht man mit unter Tusk, wie schwierig das ist, demokratisch wieder zurückzudrehen. Ich meine, autokratisch kann ich mal sagen, ich befehle alle, ab morgen ist das so. Das sieht man jetzt ja bei Trump. Er lässt irgendwelche Dekrete und trabums ist das. Erstmal vermeintlich so. Muss man halt sehen, wie die Gesellschaft sich da nochmal aufstellt dagegen. Aber wenn man dann das versucht, demokratisch wieder zurückzuführen, ist das unheimlich schwer. Und das muss man, da merke ich auch, also auch bei den Demonstrationen, das ist so ein äußeres Zeichen, dass viele Menschen einfach merken, oh, passen wir auf, wenn wir unsere Gesellschaft, so wie wir sie gerade leben, erhalten wollen, dann müssen wir auch sozusagen ein Stand nehmen. Da müssen wir einfach dann aufstehen und auf den unterschiedlichen Ebenen das nochmal klar machen. Das ist natürlich in allen Bereichen, ob es im Gaming ist, ob es im Sport ist, das finde ich auch immer, ne? Also es sind solche wirkmächtigen Communities einfach auch, ne? Also wenn ich in einem Verein bin, damals hat ja der Vereinspräsident von Eintracht Frankfurt gesagt, AfD-Wähler haben bei uns keinen Platz oder so etwas. Und das ist natürlich ein Stand, den man dann auch gehen muss, wo man in die Konfrontation gegen Menschenfeindlichkeit auch gehen muss. Nicht, was du völlig zu Recht gesagt hast, Mick, es geht nicht darum zu sagen, die CDU ist scheiße, die CDU ist doof und was weiß ich nicht alles. Man kann mal versuchen hinzuweisen, dass das schon ein sehr dünnes Eis ist, auf dem man sich da bewegt. Aber wir werden ja als Demokraten und Demokratinnen nach der Wahl miteinander arbeiten müssen. Ne? Und da muss man auch sehen, was ich vorher zueinander sage und dann nachher noch vielleicht kooperieren können. Zu können, weil das ist ja illusorisch zu denken, dass da jetzt irgendeine Partei so eine Mehrheit hat, dass sie keinen anderen mehr braucht im demokratischen Zusammenhang. Und das ist, finde ich, auch nochmal wesentlich auf allen Ebenen. Das fängt in den Kommunen immer schon an, dass man natürlich politische Gegner in die Konfrontation geht und natürlich nicht sagt, ihr habt recht, wir machen das jetzt so, wie ihr wollt, sondern versucht zu reiben und natürlich auch seine Sachen durchzusetzen, aber man muss es auf eine Art und Weise machen, dass man noch demokratisch zusammenleben kann. Und das ist ja in allen Communities auch so, ne? Also wenn ich jetzt denke, ihr habt völlig Unrecht, müssen wir trotzdem sehen, dass wir noch eine Ebene haben, auf der wir miteinander sprechen können.
Was mich noch extrem frustriert aktuell ist, dass wir in den letzten 3,5 Jahren mit dieser Ampelregierung sehr verpasst haben, einige wichtige Gesetze auf den Weg zu bringen, die man in dieser Zeit eigentlich hätte sehr gut auf den Weg bringen können. Also um zum Beispiel ganz praktisch in meinem Arbeitsfeld zu bleiben, ich arbeite jetzt in einer NGO, die auch sehr stark davon abhängig ist, wie sie auch über öffentliche Mittel unterstützt wird, also über Bundesprogramme wie Demokratie leben und so weiter. Und es gab in den letzten Jahren immer wieder einen Vorschlag für ein Demokratiefördergesetz, also dass man Stellen, die sich für die Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, strukturell stärker fördert, diese Förderung halt auch dauerhaft verankert. Also, dass man einfach dafür sorgt, dass diese Organisationen über Jahre weiterarbeiten können. Und dieses Gesetz ist, stand gerade, soweit ich weiß, immer noch nicht auf den Weg gebracht. Und es gab schon x Entwürfe. Und da mache ich mir halt sehr große Sorgen, dass in dieser Zeit, in der progressive Werte eigentlich noch ein bisschen sichtbarer waren, auch in der politischen Landschaft, dass da dieses Gesetz nicht auf den Weg gebracht wurde, wenn ich ein extremes Versäumnis, weil ich mir weil in meinem Verständnis die Situation eher rauer werden wird. Und da bräuchten wir gerade diese Verankerung von Menschen, von Organisationen, die sich für demokratische Werte einsetzen. Und dass das eben in den letzten Jahren nicht funktioniert hat, frustriert mich dann schon, weil ich denke, da hätte man eigentlich einen ganz guten Grundbaustein legen können. Den haben wir jetzt nicht gelegt. Jetzt wird es noch schwerer für die Menschen, sich eben für Diversität und Pluralität einzusetzen. Diesen schweren Stein hätten wir den Leuten nicht in den Weg räumen müssen.
Wir hatten nur vereinbart, nicht über die Ampelregierung zu sprechen.
Mach nicht so einen Witz, Michael.
Nein,
Ich möchte.
du hast völlig recht. Und das sehe ich auch als ein großes Versäumnis, was wir eben nicht richtig geschafft haben. Ne? Weil das hing aber auch stark dann eben, ich will ja jetzt keine direkten Namen nennen, aber da fehlte es auch an Finanzen und Bereitschaft der Finanzen. Und was ich nicht begreife, als Mensch einfach nicht begreife oder als Demokrat nicht zu sehen, dass wir da investieren müssen. Ich bin jetzt zum Beispiel auch in der Kulturpolitik unterwegs, das ist das Gleiche in sozialen Sachen, aber immer kulturellen Sachen. Da muss ich doch heute investieren, um nicht morgen den Ärger zu haben, der dann unweigerlich auf mich zukommt, wenn ich nicht die Gesellschaftsbindung verstärke und so weiter. Und die Plattformen in welcher Art auch immer unterstütze, die Gespräche möglich machen. Und das ist, finde ich, ein fatales Versäumnis und kann ich immer nicht nachvollziehen. Ist immer schwierig, also es ist als Politiker gesprochen, ist es natürlich immer schwierig, solche Dinge auf den Weg zu bringen, wo ich zwar heute Geld ausgeben muss und die Ergebnisse aber erst in 5 Jahren sehe. Und im allerschlimmsten Fall, wenn es gut funktioniert hat, sehe ich gar nichts, weil alles gut ausgegangen ist. Das ist immer so das Problem. Da kann ich nicht so eine Straße, eine Autobahn eröffnen und so ein Band durchschneiden, sondern es ist einfach, die Gesellschaft funktioniert, weil ich vorher investiert habe. Und was ich auch immer sage, das ist sowohl in der Kultur, aber auch so demokratiefördernde Institutionen, es ist relativ wenig Geld. Also wenn ich das in Relation setze zu anderen Fördersummen, die unterwegs sind, ist das relativ wenig, wo ich ziemlich viel mit erreiche. Und das finde ich halt wirklich schade, dass das nicht angegangen wird und dass das auch nicht so erkannt wird. Das finde ich immer wieder fatal, ja.
Eine ergänzende Frage dazu und mit Bitte um kurze Antwort, weil vielen Leuten ist Politik zu komplex. Man kommt einfach nicht mehr mit und da sind Emotionen viel leichter zu bewegen und Menschen, die Angst haben, tätigen oft auch ziemlich dumme Entscheidungen. Und deswegen wäre meine Frage, wenn wir in den letzten Jahren so ein bisschen das Vertrauen in die Politik und die Politik verloren haben, die Frage an euch, und politische Zukunftsängste auch haben, wie es jetzt um unser Land steht, wie nimmt man uns diese Angst und wie gewinnen wir das Vertrauen zurück?
Also du hast völlig recht. Ich meine, ich komme ja auch aus der Klimapolitik und das ist natürlich, da kann man ganz leicht Dystopien aufbauen. Alles geht den Bach runter und das führt dann eher zu so einer Schockstarre oder zu so einer Haltung, ja, da kann man ja eh nichts mehr machen. Das ist eh alles verloren im Himmelswillen. Und da muss man, also die Erzählung meiner Meinung nach, die man finden muss, das ist ja auch häufig dann immer verbunden mit so Verzicht, muss darauf verzichten, darauf verzichten und darauf verzichten. Und es halt umkehren einfach, welche Gewinne du auch damit machen kannst, wie man zusammenkommen kann und welche Dinge man auch macht. Ne? Ob du deine Flugreise 5-mal im Jahr machst oder deinen Fahrradausflug um die Ecke, da kannst du auch positive Effekte reinbringen. Und musst natürlich jetzt auch nicht jede Flugreise verbieten und so weiter und so fort. Man muss da einfach eine gute Balance finden, dass man nicht sich selbst kasteit und sagt, alles ist verloren. Und das ist nicht leicht, diese positive, aber wo ich es immer finde, und das sind die guten Beispiele. Ich meine, das sind leider dann immer die Katastrophen. Was weiß ich, wenn es so Fluten gibt oder irgendwie so etwas. Und man dann sieht, wie die Solidarität funktioniert. Und das bringt auch, glaube ich, den Mensch, da merkt man einfach, die Menschen, die dort arbeiten, Zeit investieren, sich vielleicht sogar in Gefahr bringen, was weiß ich nicht, alles den Jahresurlaub da verbringen, aber doch auch was dadurch gewinnen. Also nicht dann da zurückkommen und sagen, oh, jetzt habe ich auf alles verzichtet und das war schrecklich, sondern eher im Gegenteil das Gefühl haben, hier haben wir was gepackt. Und das ist dieses Gefühl, was man auch im Großen, glaube ich, bringen muss, dass man einfach merkt, ja, wir sind hier alle in einem Boot und es bringt nichts, nicht zu rudern, sondern wenn wir rudern gemeinsam, dann können wir auch gegen den abstürzenden Wasserfall anrudern und dann sicheren Fußes ans Ufer kommen.
Nee, ich würde auch nochmal ergänzen wollen. Ich finde es total legitim, erstmal diese Ängste zu haben. Also ich glaube, in meinem Umfeld gibt es gerade niemanden, der mir nicht spiegelt, dass es gerade extreme Ängste gibt mit Blick auf die politische Situation. Und deswegen vielleicht irgendwie erstmal so ein Basic-Schritt für die Psyche, sich diese Ängste bewusst machen und deutlich machen, was sind das eigentlich für Ängste? Habe ich die auf mich bezogen? Habe ich die auf mein Umfeld bezogen? Also ganz platt gesagt, das erstmal zu analysieren, was ist da eigentlich gerade in meinem Kopf los, ist, glaube ich, sehr wichtig, um auch irgendwie eine Handlungsfähigkeit zu behalten. Weil wenn man sich in diesen Strudel begibt, findet man da ja häufig nicht raus. Das heißt, erstmal so ein bisschen gucken, wovor habe ich da eigentlich konkret Angst und habe ich an all diesen Stellen die Möglichkeit, das zu verändern. Und dann wird man, wenn man sich dieser Ängste bewusst ist, wahrscheinlich auch erstmal in einen Austausch gehen sollen mit Freunden, mit Family. Das ist mir zum Beispiel immer extrem wichtig, dass ich mir da auch den Raum für mich und mein Umfeld nehme, über diese Ängste auch zu sprechen. Ich glaube, das ist extrem relevant. Und dann finde ich es genauso legitim, so zwischen einem Eskapismus und einem Aktivismus immer mal so hin und her zu switchen. Also es gibt Abende oder Nachmittage oder auch einfach Wochenenden, wo mir ein Eskapismus von diesen Themen auch extrem wichtig ist, wo ich das auch brauche für meine eigene psychische Gesundheit, dass ich mir sage, hey, die Welt brennt gerade, aber ich nehme mir jetzt mal 3 Stunden und gehe eine Runde skaten oder zock eine Runde Dark Souls oder whatever. Und gleichzeitig finde ich es aber genauso wichtig, dass man dann sich da quasi die Waage gibt oder das so ausgleicht, dass man sagt, okay, aber jetzt beschäftige ich mich auch mit Themen, die mir wichtig sind und tausche mich dazu mit meinem Umfeld aus, gehe vielleicht auf eine Demonstration, beschäftige mich an Online-Debatten, versuche irgendwie vielleicht auch mich in Vereinen oder Initiativen stark zu machen, die vielleicht gerade marginalisierte Gruppen unterstützt, die es in Zukunft noch schwerer haben werden. Das heißt, ich glaube, man muss immer so ein bisschen auf sich achten und diesen Aktivismus und diesen Eskapismus, beides muss beachtet werden. Die Selfcare ist ganz, ganz wichtig in diesen aktuellen Zeiten. Aber man darf sich halt auch nicht total in so einer Lethargie suhlen. Das ist zumindest meine ganz persönliche Entscheidung. Man muss auch schon sich dieser Probleme bewusst werden und auch handlungsfähig bleiben. Aber ich finde es auch ganz wichtig, sich bewusst auch aus Situationen zumindest temporär auch mal rausnehmen zu können und sich da auch den Raum für sich selbst zu geben und sich dann nicht fertig zu machen, weil man jetzt sagt, ey, da waren jetzt 180.000 Leute auf der Demo, ich war nicht da, fuck, sondern einfach sagt, okay, dafür mache ich aber jetzt das oder da gehe ich vielleicht zur nächsten Demo oder whatever. Also, dass man da zumindest, ja, sich eben die Waage hält.
Gibt eine alte Redewendung, die das, glaube ich, auch irgendwie schon auf den Punkt bringt, mal auf andere Gedanken kommen. Und da finde ich gerade sowas wie Gaming oder wie Kultur überhaupt, finde es auch für uns PolitikerInnen wichtig, sich aus diesem Diskurs mal rauszunehmen, ne? Also wenn ich ständig nur im Wahlprogramm Prosa sozusagen verbringe, ist es ganz schwierig, auf andere Gedanken zu kommen, sich inspirieren zu lassen. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo man dann wirklich, genau wie du sagst, dann switchen muss und dann einfach sagen muss, okay, ich schalte mich jetzt mal aus, aber dann komme ich mit viel mehr Power wieder zurück und kann dann irgendwas anderes machen und bin vielleicht auf Gedanken gekommen, die ich vorher nicht hatte oder hab Auswege gesehen oder Türen haben sich geöffnet oder zumindest Ideen gefunden, die ich vorher so gar nicht hatte. Und dann ist das, glaube ich, das muss man auch wirklich gucken, dass man das sich eben nicht denkt, im Hilfe, die Welt geht unter und wenn ich nicht heute noch 10 Sachen mache, dann geht sie wegen mir auch doch unter, sondern ja, sondern da einfach sich ein bisschen aus der, nicht aus der Verantwortung nimmt, aber aus dieser Dauer, zu diesem Dauerstress rausnimmt, wenn man gerade so viele Befürchtungen hat. Und das ist natürlich, glaube ich, umso schwerer für Menschen, die sehr sensibel, sehr, sehr empathisch das sehr nah an sich heranlassen und dann wirklich in Sackgassen manchmal auch stecken können und gar nicht mehr wissen. Oder meinen sie, wären diejenigen, die die Welt alleine retten müssen. Und das geht natürlich nicht. Ne?
Da habt ihr gerade sehr, sehr schön übergeleitet, Eskapismus, Aktivismus. Was haben für euch Games und Politik miteinander zu tun? Weil es gibt da in meiner Szene immer wieder die Debatte, Gaming ist gar nicht politisch, hat gar nicht politisch zu sein, auch wenn man das natürlich jedes Kunstwerk, das von einem Produzenten, von einer Produzentin stammt, hat gleichzeitig auch ein Statement, hat eine Message. Das kann man gar nicht unpolitisch machen. Wie steht ihr dazu? Was hat Gaming mit Politik zu tun?
Willst du anfangen, Michael, oder soll ich?
Gerne anfangen. Also Das Wesentliche hast du ja gerade schon gesagt. Also alles, was du machst, hat immer auch was Politisches. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen kann, oh, ich höre mir ein bisschen Musik an. Das sind zwar Nazis, die da Musik machen, aber ich höre es mir einfach an. Das geht nicht. Also was für Texte da sind, was für Musik da sind. Und das ist auch sehr, sehr unterschwellig. Was ich bei Gaming ist zum Beispiel, gibt es ja auch die ganz unterschiedlichen Sachen. Ich finde es auch, was wir ja gerade hatten, ist ja völlig okay, einfach zu sagen, komm, ich lasse die Seele baumeln, wie auch immer, der eine so, die andere so. Ich mache das, ich mache das. Was ich halt schon gut finde, wenn in Games halt einfach auch kluge Geschichten noch drinstecken. Und das ist etwas, was viele immer noch unterschätzen, auch im politischen Bereich, dass Gaming halt auch immer Geschichten vermittelt. Bei Spielfilmen oder Büchern sagt jeder, ja klar, ne, da werden Geschichten erzählt, aber beim Gaming ist das ja auch viel stärker geworden. Und da spielt es dann schon eine Rolle. Und dann das Wesentliche finde ich so, so auch so die Frage, ja, wie es aufgebaut ist, also wenn du so Koop-Games hast, ne, wo es eben das Gemeinsame geht, das finde ich dann schon wesentlich eine politische Sache, die dann da auch, hört sich jetzt etwas zu pädagogisch an, geschult wird, aber es ist einfach eine Sache, ist ja ein Unterschied, ob du jetzt für dich alleine rumhängst oder wirklich mit anderen zusammenarbeitest nochmal. Und da haben Games, glaube ich, auch eine große Möglichkeit, das zu stärken und überhaupt so den Kommunikationsaspekt in den Vordergrund zu stellen nochmal.
Also ich würde auch daran anknüpfen und sagen, es gibt kein Videospiel, das nicht politisch ist. Also denken wir jetzt mal, das unpolitischste Videospiel, was wir jetzt vielleicht im Kopf haben könnten, wäre vielleicht sowas wie Tetris.
Tetris,
Genau, Tetris. Und das ist so der Klassiker, wo man denken würde, hä, was ist denn bitte politisch an Tetris? Und dann gibt es ganz spannende Interpretationen von Tetris. Das habe ich zumindest mal gelesen. Das ist ja von einer Person 1984, glaube ich, in der Sowjetunion entwickelt wurde. Und dass Tetris quasi als also als eine Kapitalismuskritik dargestellt wurde am westlichen Büroalltag, dass man jeden Tag die gleichen Klötze wegarbeitet und jeden Tag die gleiche Lücke füllt. Und damit sollte dargestellt werden, wie langweilig der Kapitalismus sozusagen ist. Ich finde, das hat nicht funktioniert. Ich finde Tetris wahnsinnig spannend, aber selbst ein Spiel wie Tetris ist dann politisch. Aber es gibt natürlich noch deutlich offensichtlichere Beispiele. Baldur's Gate 3, wo wir einen super diversen Charaktereditor haben, super politische Konflikte in der Welt, also sozusagen diese Narrativebene, die politisch sein kann. Das sehen wir aber auch an Darstellungsweisen in Videospielen, wie ein Charaktereditor aufgebaut ist, aber wie man dann beispielsweise in Spider-Man 2 eine Black Lives Matter-Graffiti vorbeischwingt oder so. Also Politik ist in so vielen Spielen dabei, aber auch ganz viele Games, die quasi uns die Möglichkeit geben, eigene Geschichten zu entwickeln, sowas wie Minecraft oder Fortnite. Auch die sind hochgradig politisch. Also es gibt zum Beispiel in Fortnite mittlerweile die Möglichkeit, sich durch ein Holocaust oder ein Shoah-Gedenkmuseum zu bewegen. Da gibt es dann eine Person, die hat eine Map entwickelt, wo wir uns dann in Fortnite durch ein Holocaust-Museum bewegen. Es gibt in Minecraft Projekte, wo wir von dem Dalai Lama uns Friedens- und Konfliktforschung erklären lassen können. Es gibt eine riesige Bücherei in Minecraft, wo wir uns mit zensierten Werken auf der Welt beschäftigen können. Also Politik steckt in so vielen Spielen drin. Und ich nehme halt eine ähnliche Tendenz wahr wie du, Michael, dass man häufig immer dieses Narrativ hat, ach, Games sind doch gar nicht politisch. Das wird dann aber häufig immer mit so einem Abwehrreflex verbunden, dass sozusagen Diversität in Spielen nicht erwünscht ist, dass eine vermeintliche politische Agenda in Spielen nicht erwünscht ist. Und das ist ja quasi letztlich auch schon eine politische Äußerung. Also Get Politics Out of My Games ist quasi eine Politik. Und wenn man sich dafür einsetzt, dass man jetzt der strahlende Macker mit Sixpacks, dass der gespielt wird und nicht die nicht hypersexualisierte weibliche Hauptfigur, ist das auch schon Politik. Und ich finde, es gibt gerade eine super spannende Debatte um Kingdom Come Deliverance 2, das Spiel, was wahrscheinlich schon erschienen ist, wenn ihr diesen Podcast hier hört, weil das Spiel kommt morgen, glaube ich, raus. Ich habe tierisch Bock drauf. Und da gab es eine super spannende politische Debatte, weil gerade Rechtsextreme sich sehr stark auf das Spiel geworfen haben und gesagt haben, hey, im Vergleich zu Teil 1 ergebt ihr euch ja hier gerade der in Anführungszeichen woken Agenda. Auf einmal hat man eine queere Geschichte in diesem Spiel. Es gibt eine homosexuelle Liebesszene, die man anscheinend nicht überspringen kann. Es gibt eine People of Color Person, die in dem Spiel vorkommt. Was war im ersten Teil nicht der Fall, beziehungsweise nur sehr negativ konnotiert. Das ist in diesem Teil anders. Und dann wurde gesagt, oh ja, ihr habt euch jetzt ja hier der Diversitäts-Spielepresse unterjocht. Und da haben dann große rechtsextreme Galionsfiguren sich gegen dieses Spiel irgendwie gestemmt. Und da hat der Chefentwickler des Spiels, Daniel Wafra, der in der Vergangenheit auch sehr stark kritisiert wurde, weil er beispielsweise auch mal früher mit einem rechtsextremen Band-T-Shirt in einem Interview saß, hat sich auf einmal positioniert und hat mich total überrascht, weil er auf einmal gesagt hat, nein, wir haben uns hier nicht beeinflussen lassen, sondern natürlich gab es im Mittelalter auch homosexuelle Personen und natürlich gab es im Mittelalter auch schwarze Personen. Das heißt, er hat auf einmal so ein bisschen eine etwas andere Haltung transportiert und hat damit aber natürlich auch eine ganz klare politische Message transportiert. Und das finde ich super cool, wenn das nicht nur die Spiele können, sondern wenn das auch die Debatten um die Spiele können oder auch SpielentwicklerInnen. Ich will jetzt gar nicht Daniel Wafra komplett in Schutz nehmen, aber mich hat diese Haltung sehr zum Positiven überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, wenn man sich seine Äußerungen und seine Handlungen in der Vergangenheit anguckt. Und er hat zum Beispiel dann auch über oder auf Social Media nicht mit Rechten diskutiert, sondern hat gesagt, wenn da er Debatten aufkamen, wo sich Rechtsextreme breit gemacht haben, hat gesagt, hey, mit euch Faschos werde ich hier nicht diskutieren. Und das fand ich überraschend in einer Zeit, in der sehr wie viele Videospiele so ein bisschen auf diesen Antidiversitätszug aufhüpfen. Und das hätte er tendenziell da auch machen können und hat es nicht gemacht. Und das rechne ich ihm ehrlicherweise hoch an, auch wenn man ihn natürlich auch noch für viele Dinge kritisieren kann. Finde ich das eine sehr spannende Entwicklung. Das heißt, Games sind politisch, Communities sind politisch, Debatten um Spiele sind politisch, Gaming ist halt ein total politisches Medium und gleichzeitig kann ich auch immer Leute verstehen, die sagen, trotzdem spiele ich jetzt mal, um so ein bisschen auch aus dem Alltag zu entfliehen, aber gleichzeitig sind hier halt auch ganz klar politische Narrative mit dabei.
Stimmt auf einer sehr grundlegenden Art und Weise. Es geht ja auch einfach um eine Sichtbarkeit. Wen sehe ich in Spielen? Welche Rollen sehe ich dort? Ne? Das ist in Filmen das Gleiche, wo man irgendwann festgestellt hat, ach, alle Hauptdarsteller sind weiß. Damals diese Oscar-Preisverleihung, Oscar so white und so etwas. Und das spielt natürlich auf so einer unbewussten Ebene eine große Rolle. Überhaupt, welche Geschichten werden erzählt, aber auch welche Personen, welche Figuren sind sichtbar und wie wird damit umgegangen? Ist der Schwarze immer der Böse und was weiß ich? Oder ist das auch mal der Held und was weiß ich? Und ist das, das finde ich so wichtig, hat das eine gewisse Normalisierung zu dem, was ja unsere reale Gesellschaft auch ist, ne? Also wenn ich hier auf der Straße gehe, was sehe ich da? Und das müsste eigentlich so dann auch sichtbar sein in den Spielen. Und das ist schon grundlegend politisch, vor allem wenn ich es ausgrenzen will. Wenn ich sage, nee, Diversität irgendwo anders, aber nicht hier in den Computerspielen. Dann ist das natürlich ein extremer politischer Eingriff eben auch, ne?
Eine Ergänzung, sorry noch, Michael, wenn ich die noch
Ja,
gerade geben
gerne,
darf.
gerne, klappt.
Was ich auch in der ganzen Debatte total spannend finde, ist, dass so die Gegner von Politik in Games und die Leute, die sagen, Diversität macht Videospiele kaputt, häufig dann auch so Argumente anbringen wie, keine Ahnung, ein Dragon Age 4 hat sich jetzt nicht gut verkauft aufgrund von Diversität oder dergleichen. Und dann gucken wir uns aber Spiele wie Baldur's Gate 3 an, die 2023 und auch 2024 extreme Verkaufskracher waren. Und da kann man, glaube ich, mal ganz gut mit belegen, dass Diversität nicht das der ausschlaggebende Faktor ist, der irgendwie die Verkaufszahlen negativ mit beeinflusst, sondern ein gutes Spiel beeinflusst diese Verkaufszahlen. Eine Diversität in Videospielen sorgt aber dafür, dass sich immer mehr Menschen in diesem Spiel wohlfühlen können. Und natürlich muss ich diese Diversität nicht beachten. Ich kann auch in einem Baldur's Gate meinen großen, strahlenden Macker mir im Charaktereditor bauen und das Spiel so spielen. Ich kann das Spiel aber auch so gestalten, dass sich marginalisierte Personen in dem Spiel wohlfühlen. Und deswegen hat es letztlich ja nur Vorteile und nimmt mir nichts weg, wenn ein Spiel auch auf Diversität achtet. Und das finde ich, darf in diesen Debatten immer nicht vergessen werden. Es gibt so viele Spiele da draußen und gerade Spiele, die dann eben auch für Menschen geeignet sind, die sonst sehr stark von Diskriminierung betroffen sind, finde ich das einfach nur vorteilhaft. Und in meinen Augen sollte es viel mehr solcher Spiele geben. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass ein aktueller Trend eher in die Richtung geht, dass man sich wieder so ein bisschen von Diversität verabschiedet. Auch da gab es schon Stimmen von Spieleentwicklern in den letzten Wochen, die eher so ein bisschen in diese Anti-Diversity-Richtung ging. Und ich hoffe, dass es eher in die Richtung geht, dass man auf Inklusion und Diversität setzt, eben um Menschen mit einzubeziehen, die sonst sich selbst beispielsweise nicht in meinem Charaktereditor bauen können.
Bevor ich mal zu meinen letzten Fragen komme, hast du sehr schön gesagt, nämlich alles, was du jetzt in Gaming einfügst, fügst du halt hinzu. Du nimmst ja nichts weg. Also die Gaming erlangt dadurch die Fähigkeit, die Gesellschaft noch viel besser darzustellen. Und das finde ich halt interessanter als so eine Simulation, in der ich mich ausleben kann, in der ich mir auch mal andere Fragen stellen kann. Ich kann in andere Personen hinein mich versetzen. Und früher war es für mich halt Politik immer so super komplex. Ich konnte irgendwie nicht mitspielen. Ich habe es nicht verstanden. Und wenn ich mir dann zum Beispiel Spiele ansehe, die mir genau das mal ermöglichen, Frostpunk oder dergleichen, und mal wirklich schwierige moralische Entscheidungen zu treffen, dass ich aber auch veranschaulich bekomme, was vereinfacht, aber was überhaupt Politik bedeutet und wo Zusammenhänge da sind und was Faktoren sind und was das ganz viel mit Entscheidungen zu tun hat. Und das ist eben in der Demokratie im Gegensatz zu einer Monarchie ist halt nicht so ist, dass eine Person alles allein bestimmt und dass in der Demokratie halt alle zusammenarbeiten müssen und auch viele Kompromisse gefunden werden müssen. Finde ich das super, super wichtig, auch schön, dass mir Gaming genau solche Werkzeuge auch in die Hand gibt. Deswegen bin ich auch stark dafür. Klar, man sollte Gaming sollten jetzt nicht alle Themen immer wieder einem insgesamt Gesicht halten. Man soll auch da dann Eskapismus suchen. Gleichzeitig finde ich es schön, dass Spiele dann mir gewissermaßen solche Inhalte auch anreichen, dass ich damit arbeiten und spielen kann und sie auch vielleicht besser verstehe. Weshalb ich euch in meinen letzten Fragen die Frage, was ist für euch ein, deswegen finde ich es so wichtig, dass Spiele auch Demokratie eben thematisieren, damit wir das umso besser verstehen. Deswegen meine Frage, was ist für euch ein demokratisches Spiel?
Nochmal, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch immer schlimm, wenn so die pädagogischen Spiele, ne? Oh, hier lernt er etwas. Das ist jetzt ja sehr divers, das ist auch wichtig und richtig. Das funktioniert, glaube ich, immer nie. Es muss halt wirklich einfach eine Normalität abbilden. Und das funktioniert.
Genau, ich schließe mich total an. Michael hat da total recht. Ich finde auch diese Holzhammer-Methode oft nicht so wirklich förderlich. Ich finde, es kann Serious Games geben, die sehr gut funktionieren, die auch eine ganz klare Haltung und einen ganz klaren Lerneffekt mit sich bringen. Beispielsweise das Spiel von der Bildungsstätte Anne Frank, Hidden Codes. Das informiert über so rechtsextreme Codes. Das macht das sehr direkt. Finde ich cool, um zum Beispiel auch mit Schülerinnen darüber zu sprechen. Ich sag mal, im Gaming-Alltag finde ich aber auch cooler, wenn da politische Werte einfach im Subtext mitfließen. Also bei dem The Last of Us 2 beispielsweise, wo man eine queere Liebesbeziehung hat, die im Vordergrund steht, oder wo dann eben auch eine Transidentität im Spiel vorkommt, ohne dass es auch mit dem Holzhammer präsentiert wird. Sowas finde ich super cool, oder wenn dann eben auch, wie ich gerade eben schon meinte, in einem Charaktereditor einfach marginalisierte Positionen mitgedacht werden und man sich da einfach auch als beispielsweise Transperson authentisch im Spiel nachbauen kann, finde ich super wichtig. Das sind so Kleinigkeiten, wie dass man eine Pronomenwahl irgendwie lässt in einem Charaktereditor, dass man das nicht total fest zuschreibt. Ich finde, da gibt es irgendwie ganz tolle Entwicklungen. Das sind für mich auf jeden Fall Spiele, demokratische Spiele. Und gleichzeitig kann es aber auch darüber funktionieren, indem SpielentwicklerInnen auch schon eine gewisse Haltung transportieren, weil es gibt ja auch Spiele, die auf den ersten Blick eben nicht so politisch wirken, aber wo die SpielentwicklerInnen durch Äußerungen, durch Einordnungen, wo die eine ganz klare Haltung halt auch nochmal transportieren können, hey, wir sind irgendwie ein politisches Studio, da habe ich gerade eine Schlagzeile vom Wochenende im Kopf, ich kann sie nicht komplett wiedergeben, aber die EntwicklerInnen von Cult of the Lamb, diesem sehr witzigen kleinen Simulations-Roguelite-Spiel für die Konsolen und für den PC, das in den letzten Jahren rausgekommen ist, die haben jetzt zum Beispiel gesagt, die wollen diesen blauen Haken bei Twitter und X nicht mehr, der irgendwie keine Ahnung, wie teuer im Monat ist, und wollen das Geld lieber spenden an gemeinnützige Organisationen. Und auch das ist natürlich eine Form von politischer Haltung. Das heißt, auch das macht für mich ein gutes politisches Spiel aus, dass die Leute dahinter auch Probleme wahrnehmen und auch auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren.
Ich füge noch hinzu, was ich halt spannend beob zu beobachten ist, dass es statt vieler kompetitiver Spiele auch viele gemeinschaftliche Spiele eben gibt. Also ich würde auch zum Beispiel sagen, Overcooked ist beispielsweise ein sehr demokratisches Spiel, was halt vor allem zeigt, viele KöcherInnen verderben den Brei, aber wenn sie zusammenarbeiten, kommt was Gutes dabei raus. Und ich denke halt vor allem auch an Spiele wie beispielsweise, das merkt man vor allem bei diesen MMOs wie Fallout 76, dass tatsächlich, dass ich durch die Mechanismen, die in diesem Spiel möglich sind, dass sich plötzlich eine Community gebildet hat, die sich gegenseitig hilft. Weil es aber auch einfach nicht das Spielziel ist, sich gegenseitig fertig zu machen. Und das finde ich halt total schön, dass genau solche Werkzeuge und solche Simulationen so ein Verhalten hervorbringen. Deswegen, ich bin auch gegen die Holzhammer-Methode, aber ich bin definitiv dafür, dass wir mehr gemeinschaftliche Spiele und von meinetwegen daneben noch kompetitive haben, aber dass die Kompetitiven nicht die Mehrheit ausmachen sollten.
Entschuldigung, wenn ich dir
Ja, gerne,
dazwischenfunke, das
gerne.
ist ja auch das, was wir vorhin schon hatten, wo man dann einfach merken kann, dass dieses gemeinsam eben genauso viel Spaß machen kann, wie wenn ich alle sozusagen vom Tisch haue oder aus dem Game raus schieße, ne? Und dass man da einfach dann auch lernt, miteinander Spaß und Vergnügen zu haben. Das ist, glaube ich, und wenn man solche, das sind ja so Grundwerte, die halt nicht diese Holzhammer-Methode sind, sondern man lernt was fürs Leben, aber auf eine angenehme Art und Weise, ohne dass es halt wirklich, dass man es merkt oder dass es der Gedankenraum einfach erweitert wird. Das ist, glaube ich, auch nochmal so, dass man, das ist auch für mich bei allen kulturellen Sachen, ich liebe da, wo dann Denken erweitert wird, wo es nicht sozusagen eng geführt wird. Ne? Es gibt nur noch die eine Meinung, es gibt die eine richtige Sache, das ist immer fatal, sondern nimm auch andere Perspektiven an. Sieh auch, dass es andere Perspektiven gibt. Das ist ja auch schon ein Schritt. Ne? Ob ich das dann mache, was ihr vorhin auch hattet, oder ob ich dann sozusagen in meinem alten Driss bleibe, aber ich sehe zumindest, dass es andere Perspektiven gibt. Ne? Und
Ich
wenn
möchte,
man
ja.
es, ja.
Sorry, jetzt habe ich dich gerade
Nee,
unterbrochen,
nee,
Michael.
nee, Mick, Mick.
Genau, ich will auch noch diesen Perspektivwechsel, den du gerade angesprochen hast, auch nochmal irgendwie hervorheben. Ich finde, Videospiele können perfekt dafür geeignet sein, um uns auch in andere Perspektiven nochmal reinzudenken. Ich denke gerade an dieses riesige Rollenspiel Metaphor Refantasio, dieses sehr sperrige
Ja.
Persona-like quasi, was was jetzt vor einigen Monaten rausgekommen ist, wo ich krieg's nicht ganz zusammen, ich habe so 15 Stunden gespielt oder so, aber wo man als Hauptfigur Teil eines Volkes ist, was so das meistdiskriminierte Volk in dieser Welt ist, wo man so ganz viel Ablehnung auch von anderen Gesellschaftsschichten erfährt. Und sowas finde ich auch spannend, um sozusagen in einem Spiel einen Perspektivwechsel zu erleben, um zu sehen, hey, wie ist es denn, wenn man gesellschaftlich geächtet wird? Ein anderes Spiel, was es, finde ich, auch sehr gut schafft, ist Triangle Strategy. Das ist ein Spiel für die Nintendo Switch. Ein ziemlich cooles, wie ich finde, so ein Strategiespiel, wo es auch ein Volk gibt, das sehr stark in dieser Welt geächtet wird und was schon mich an einigen Stellen, als ich es gespielt habe, schon an den Nationalsozialismus und an die Verfolgung von Juden und Jüdinnen erinnert hat, weil es da dieses Volk gibt, was sehr stark auch isoliert wird, was auch in Lager gebracht wird, was zwangsarbeiten muss, was vernichtet werden soll. Und da fand ich total spannend, weil man hat dann eine Person in seiner eigenen Party, die auch Teil dieser Gruppierung ist, die dann auch ganz viel von eigenen Ängsten und Sorgen berichtet. Und ich finde, Spiele können dann halt eben auch dazu beitragen, auch so den eigenen Wertekompass ein Stück weit zu hinterfragen, aber auch einfach neue Perspektiven einzunehmen. Und da können halt auch Solo-Spiele, finde ich, perfekt funktionieren, ohne dass sie natürlich akkurat diese Situation abbilden. Natürlich können sie das nicht, aber sie können zumindest gewisse Werte vermitteln und so ein Stück weit in diese Perspektive, Einblicke in diese Perspektive geben.
Vielen, vielen, vielen Dank für diese ganz vielen tollen Empfehlungen. Auch vielen Dank für dieses fantastische Gespräch, womit ich mit einer utopischen, dystopischen, eher dystopischen. Ich schließe mit dieser Frage und ich bin gespannt, wie er darauf antwortet. Steht die Demokratie 2025 vor dem Aus oder erst 2029?
Also weder noch. Also das sage ich jetzt allerdings auch, um mich selbst davon zu überzeugen. Wir haben natürlich ein Stück Arbeit vor uns. Wir müssen es wirklich schaffen, jetzt nach der nächsten Bundestagswahl, und ich meine, Deutschland ist nicht der Nabel der Welt. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Regionen, wo auch Entwicklungen stattfinden. Wenn man zum Beispiel nach Indien guckt oder so, was ja immer noch so unter ferner Liefen läuft, aber das ist ein gigantisches Land im Aufbruch, die eher so nach Europa mittlerweile gucken. Ja, die alten Menschen, die da noch sind, müssen wir uns um die wirklich kümmern. Wir sind der Kontinent der Zukunft und so. Das heißt, man darf ja jetzt auch Deutschland nicht überschätzen. Nichtsdestotrotz wird es die große Aufgabe sein, nach der nächsten Bundestagswahl zu zeigen, wer immer dazu von den WählerInnen beauftragt wird, kooperativ, wie in einem guten Computerspiel, zusammenzuarbeiten, um wirklich die Demokratie am Laufen zu halten. Man muss natürlich auch zeigen, das ist eine coole Sache. Also wenn das nur in Streit und Elend endet, dann fragt man sich ja auch, wieso sollen die Leute da mitmachen? Das wird die große Herausforderung sein, und natürlich nicht nur um das System zu erhalten, sondern die großen Herausforderungen tatsächlich anzugehen. Es gibt ja halt gerade bei den Rechten, wenn man denen zuhört, gibt es nur ein Problem, das heißt Migration. Wir machen die Grenzen dicht, dann haben wir alle Probleme gelöst. Das ist natürlich erstens falsch und zweitens fatal. Sondern man muss halt schauen, welche Probleme es tatsächlich gibt. Wie schaffen wir es sozusagen mit dem Klimawandel umzugehen und so weiter und so fort. Ganz viele unterschiedliche Sachen. Wie kriegen wir unser Land auch wieder von der Infrastruktur aufgestellt? Und das müssen wir hinkriegen und das kooperativ hinkriegen und gemeinsam. Und dann auch wieder viele Leute ja, für das Land, für die Demokratie zu begeistern, auch für die Politik dann letztendlich. Dass die Menschen merken, ja gut, die Politik, die versucht, was Gutes für uns zu machen. Und wenn ich mitmache, dann kann das wirklich was Gutes werden. Wenn ich sozusagen dagegen arbeite, dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir auch nach dieser Bundestagswahl und auch nach der nächsten einfach gute Chancen haben, das nach vorne zu bringen, weil irgendwann das Gute siegen wird.
Also ich bin ehrlicherweise ein bisschen weniger optimistisch als du, Michael. Ich habe tatsächlich schon große Angst vor dem, was auch jetzt noch im Laufe des Februars passieren wird und was danach passieren wird. Ich kann mir leider sehr gut vorstellen, dass es noch deutlich schlimmer wird, als wir es in den letzten Wochen vermutet haben. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir gerade nicht in so eine Lethargie verfallen, auf uns unsere Bündnisse achten, also dass wir sozusagen eigene Kleinkriege beilegen. Das ist das, was ich gerade in meinem Umfeld versuche, um näher zu bringen, dass wir ja, stärker, das klingt jetzt so ganz polemisch, aber an einem Strang ziehen und uns auf die Bündnisse stützen, die wir gerade haben und die auch weiter ausbauen. Also, dass wir auch vor allem uns für die Menschen einsetzen, die es in Zukunft noch schwerer haben, für marginalisierte Gruppen. Und dass wir auch den Leuten auf die Finger hauen, wo wir gerade das Gefühl haben, den Leuten können wir noch auf die Finger hauen. Also, dass wir auch gerade einer konservativen Partei weiter auf die Finger drücken und sagen, hey, versucht doch vielleicht lieber wieder eine Brandmauer aufzubauen, als sie weiter einreißen zu lassen. Also ich glaube, es liegt noch viel an uns. Wir haben ganz viel Möglichkeit und ganz viel Spielraum, das noch mit zu beeinflussen. Trotzdem habe ich gerade Angst vor dem, was passiert. Ich glaube nicht, dass die Demokratie 2025 scheitern wird, aber ich glaube, dass sie weiterhin sehr stark kippen wird. Und ich finde ja, den Titel deines Formates super spannend mit Dark Souls. Und ich würde vielleicht einen ganz kurzen Dark Souls-Vergleich nochmal machen
Ja,
wollen, weil
gerne.
ich habe so ein bisschen auch irgendwie überlegt, ist die Demokratie schwerer als Dark Souls? Und ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das ist sie tatsächlich nicht. Ich glaube, es gibt viele Parallelen. Dark Souls kann super frustrierend sein, die Politik kann super frustrierend sein. Dark Souls kann mich aber auch total euphorisieren und irgendwie total glücklich machen, wenn ich irgendwie dann nach langer Zeit einen Boss geschafft habe. Und ich glaube, in dieser Situation sind wir genau gerade, dass wir ganz viel Frustration haben mit Blick auf die Politik, dass wir uns aber eher ich bleibe in Polemik, auf diesen Kampf fokussieren müssen, dass wir den Boss schaffen, dass wir es schaffen, dass möglicherweise Parteien doch zusammenhalten und zusammen gegen Rechtsextremismus vorgehen, die Demokratie nicht wackeln lassen. Und dann können wir auch euphorisch darauf blicken. Aber das ist halt ein Investment, welches wir gerade gehen müssen. Deswegen dürfen wir nicht müde werden, uns und unsere Haltung irgendwie zu transportieren und diese auch sichtbar zu machen. Weil gerade ist der Moment, wo wir das deutlicher machen als je zuvor. Und nur so kann es halt gelingen, dass wir dann auch am Ende die Dark Souls 1-Credits sehen und irgendwie nicht das Spiel frustriert abbrechen.
Aber ich sehe uns gar nicht so weit auseinander,
Nein,
außer
nein,
dass
stimmt. Nein, das war, genau, ich hatte nur den negativeren Einstieg als du.
Genau, ja.
Vielen, vielen, vielen Dank, vielen Dank. Das waren sehr, sehr viele gute Eindrücke dazu. Auch sehr viele gute Antworten auf sehr viele spannende Fragen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich finde es, was Michael sagte, das Gute möge siegen. Ne? Wir schaffen diesen frustrierenden Bosskampf letztendlich. Das kann dauern, aber letztendlich werden wir siegen. Fantastisch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den 23. Februar.
Vielen Dank
Danke
dir
für
für
die
die Einladung.
Einladung. Und gespannt sind wir, glaube ich, alle.
Das.
Aber wir können bis dahin ja noch viel machen und vor allen Dingen auch viel Gespräche führen und
Richtig.
auch sei es in der Familie, im Freundeskreis und dann vielleicht den einen oder die andere noch mal einfangen, die doch den sehr einfachen Antworten hinterherlaufen jetzt gerade.
In diesem Sinne, danke euch. Ciao.
Dankeschön.
Danke, ciao.
Ciao.